Wie gesund sind die Maßnahmen der Regierung? Leben wir wirklich gesünder mit Abstand halten, Händedesinfektion, Masken und Impfung? Oder gibt es da womöglich noch viel, viel mehr zu entdecken in der ganzheitlichen Medizin? Methoden, wie Sie selbst Ihr Immunsystem stärken können. Jeder, der jetzt zuhört, kann sofort damit anfangen. Ich spreche jetzt mit einem sehr interessanten Ganzheitsmediziner, Dr. Jürgen Biermanns, gleich bei uns bei den Ärzten für Aufklärung. Ich begrüße in Lahnstein Dr. Jürgen Biermanns vom Brucker-Haus. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Biermanns.
Guten Tag, Frau Helmbold.
Schön, dass Sie Zeit haben für uns. Es ist so wichtig, dass wir in diesen Zeiten auch über das Immunsystem sprechen. Das kommt aus meiner Sicht viel, viel zu kurz. Und Sie sind Ganzheitsmediziner. Sie haben einen besonderen Schwerpunkt auch auf Ernährung. Sie sind Kneipparzt. All das macht uns Mut, wirklich mal Ihnen genauestens zuzuhören. Denn Sie können sicherlich wertvolle Tipps geben für die Menschen, wie Sie selbst jetzt etwas für Ihr Immunsystem tun können. Doch zunächst einmal möchte ich Sie fragen, wie kommen Sie persönlich durch diese Zeit jetzt?
Ja, Frau Helmbold, eine sehr wichtige Frage. Heute Morgen hatte ich eine Notfallsprechstunde mit einem jungen Mann, der alleine lebt und an dieser Einsamkeit verzweifelt. Es war nicht einfach, ihm wieder Mut zu machen, weiterzuleben. Und es geht vielen Menschen so, die nicht eingebunden sind, so wie ich, in eine gesunde Familienstruktur. Ich bin sehr dankbar, dass ich mit meiner Frau und den beiden Kindern, ich bin Vater zweier Kinder und einem Hund namens Emma, mein Leben weiterleben darf. Die Einschränkungen sind doch sehr belastend für viele Menschen. Und wenn ich nicht meine Naturverbundenheit hätte, die täglichen Spaziergänge, den Sport, das Joggen und die Waldspaziergänge, aber auch unseren schönen Garten und meine Familie, Frau und Kinder, dann wüsste ich nicht, wie es mir jetzt von meinem inneren seelischen Befinden ginge. Also ich bin durchaus ein hoffnungsvoller Mensch. Auch meine ganze Sozialisation in meiner Herkunftsfamilie waren immer davon geprägt, ein Ja zum Leben zu sagen und sich in den sozialen Dienst der Menschen zu stellen. Stamme aber aus einer nicht akademischen Familie, habe aber dadurch eine gute Naturverbundenheit bekommen, das mich auch später dazu bewogen hat, eben Medizin zu studieren, im Sinne der Ganzheitsmedizin, der ursächlichen Heilbehandlung, der Naturheilkunde.
Herr Biermanns, jetzt sind Sie ja tätig als Ganzheitsmediziner im Dr. Max Otto Brucker Haus. Können Sie etwas über Dr. Max Otto Brucker erzählen? Wie wäre er persönlich in dieser Zeit zurechtgekommen?
Ja, Herr Dr. Brucker war Facharzt für innere Medizin. Er leitete mehrere biologische Krankenhäuser und lebte ja von 1909 bis 2001. Er hat ein sehr langes Arztleben gehabt. Und ich hatte Gelegenheit, ihn 1986 im Tschernobyl-Jahr kennenzulernen, in der Klinik Lahnhöhe hier in Oberlahnstein, und bin dann schließlich 1998 zu ihm ins Max-Otto-Brucker-Haus, ins Gesundheitszentrum gekommen und hatte dann die Chance, auch hier mich freiberuflich in einer eigenen Praxis niederzulassen. Und ich kann natürlich jetzt nicht ganz, wissen Sie, exakt für Dr. Brucker sprechen, aber ich glaube, er hätte schon den Menschen gesagt, Leute, lasst euch nicht so stark beirren von Invasoren oder Eindringlingen, von pathologischen Agenzien oder vermeintlichen Viren. Es sind keine Killerviren. Er hat ja auch sich damals in den 80er Jahren bei der AIDS-Epidemie sehr stark gekümmert, darum die Menschen aufzuklären. Wenn man von Acquired Immune Deficiency Syndrom sprach, hat er immer betont, dass ja die Krankheit erworben sei. Und er sagte dann, wenn etwas erworben ist, dann kann man doch schließlich auch etwas tun. Und seine ganze Devise lautete ja Stärkung der Widerstandskraft durch gesunde, vitalstoffreiche Vollwertkost, durch Kneippsche Maßnahmen und eben auch durch eine ursächliche Behandlung, die derzeitigen Pandemiebekämpfungsstrategien sind ja recht einseitig und passiv. Aber da werden wir bestimmt gleich noch darüber sprechen.
Ja, ich hatte noch etwas ganz Interessantes gefunden auf Ihrer Homepage, und zwar den Satz, Sie verteidigen die Wahrheit und das Wissen um die wahren Krankheitsursachen. Wie wenden Sie diese Maxime auf die derzeitige Situation an, Herr Biermanns?
Ja, die Regierung und die Verantwortlichen sehen ja ihre Aufgabe darin, der Bevölkerung strategisch mitzuteilen, wie sie sich vor einem Virus schützen können. Da sind ja einmal diese expositionsprophylaktischen Maßnahmen, die Sie schon erwähnten, die AHL-Regel, Abstand, Hygiene, Atemmaske und Lüften. Das geht so weit, dass in den Schulen Eltern von Schülern und Schülerinnen Lüftungsanlagen selber in Selbstbauanleitungen produzieren. Und das ist natürlich alles sehr passiv. Auch die Dispositionsprophylaxe, das nennt man ja tatsächlich Prophylaxe des Impfen, hat im Grunde nichts mit Prävention zu tun. Mein Schwerpunkt ist die Präventologie. Das heißt, ich versuche, meinen Patienten beizubringen und auch sie darüber zu informieren, welche selbstwirksamen Möglichkeiten jeder Mensch hat. Das sind sehr einfache Dinge. Das fängt an morgens mit einer Ganzwaschung oder einer Trockenbürstung bei geöffnetem Fenster. Das kann das Schnee- oder Tautreten sein. Das sind Maßnahmen, die ich dann im Laufe des Tages machen kann. Das sind Pausen, wo ich einfach ein Stück durch die Natur jogge oder laufe, Waldspaziergänge. Das ist ja alles schon auch bekannt, wird aber leider nicht praktiziert.
Entschuldigung, wenn ich da einhake, Herr Biermanns, weil Sie sagen, Spaziergänge machen, rausgehen und so weiter. Das ist ja eigentlich genau das, was wir nicht machen sollen. Wir sollen ja nach Möglichkeit zu Hause bleiben. Also stay at home. Das stimmt. Ja, wissen Sie, dieses Homeoffice, also alles daheim, ja, die Kinder zu Hause, die Eltern zu Hause, alle zu Hause, keine Kontakte, nach Möglichkeit das Haus gar nicht verlassen. So klingt es manchmal durch. Wie passt das zusammen für Sie?
Das passt gar nicht zusammen. Die Isolation führt natürlich nicht nur zu seelischen Wunden und Verletzungen und zur Deprivation und Depression und zur Mutlosigkeit, sondern auch die Tatsache, dass Menschen eben in Quarantäne sollen, beziehungsweise nicht auf den Fußballplatz oder Tennisplatz. Sie dürfen nicht einen Walking-Parcours betreten. Es wird alles mit rot-weißen Bändern versiegelt und Sportplätze werden verriegelt. Das ist natürlich hat nichts mit Gesundheitsprophylaxe und mit einer aufgeklärten Gesellschaft zu tun. Das ist einfach eine Verbotskultur, die natürlich dann logisch von den Verantwortlichen erklärt wird. Ja, wir sollen sozusagen als infektiöse Wesen nicht in die Natur gehen oder rausgehen, um nicht andere zu gefährden. Es wird auch davon gesprochen, dass Menschen unverantwortlich sind, die Sport treiben beziehungsweise sich gesund ernähren. Aber ich habe Beobachtung gemacht in alten Pflegeheimen und auch in Seniorenstiften und Geriatrien. Da sind ja tatsächlich leider die meisten schweren Verläufe und Todesfälle zu verzeichnen. Nicht, weil die Menschen alt sind, sondern weil sie eine Polypharmazie bekommen, weil sie immobilisiert sind im Bett und depriviert und weil sie dann zusätzlich noch einen Tagessatz haben mit der Ernährung, der etwa bei 3,50 Euro liegt. Da kann man keinen Menschen würdig und vollwertig und gesund mit ernähren. Das ist also ein Essen, das dort angeboten wird, das im Grunde nur in die Krankheit führen kann. Wir plädieren dafür eine ganz andere Kostform. Zum Glück sind die Menschen noch so intelligent, dass sie ja, dass der Umsatz jetzt, der Verkauf von biologisch angebauter Ware, kontrolliert biologischer Ware, der geht zum Glück hoch. Und sind wir uns einig, wenn tatsächlich eine todbringende Seuche hier wäre, würde keiner das Haus verlassen. Die Menschen würden sich schützen. Aber wir haben ja Ursachen dafür, dass Menschen sterben. Sie sterben ja auch nicht an Corona, sondern sie sterben ja, wenn, dann an gewissen vulminanten Verläufen und komplizierten Verläufen einer respiratorischen Infektion, die dann zu einer Lungeninfektion führen kann. Doch die Möglichkeit jetzt für uns besteht ja darin, eben die Abwehrkraft so zu stärken, dass es überhaupt nicht zu solchen komplizierten Verläufen kommt.
Ist es denn jetzt so, jetzt wird ja immer wieder von den vulnerablen Gruppen gesprochen, von diesen Hochrisikogruppen, von den chronisch kranken Menschen, die ein besonders hohes Risiko haben, an einem Virus zu erkranken. Ich sage jetzt ganz gezielt an einem Virus, weil es gibt ja verschiedene Viren, die für solche Menschen gefährlich werden können. Sind nicht auch Möglichkeiten da, genau diesen Risikogruppen alternativ und ganzheitlich zu helfen? Vorab?
Durchaus, ja, das muss ich bejahen. Es gäbe wunderbare Möglichkeiten, auch etwa für ältere Menschen, für Risikopatienten. Was mich sehr wundert, ein kleines Beispiel, eine Anekdote. Ich stand auf einem Bahnsteig und wartete auf den Zug und trug meine Maske nicht ordnungsgemäß und wurde von den Bahnpolizisten aufgefordert, meine Maske über die Nase zu ziehen. Und ich verwies dann darauf, dass auf dem Raucherpoint 3-4 Raucher standen ohne Mindestabstand und inhalierten höflich und freundlich ohne Maske ihre tabakhaltigen Zigaretten. Und der Bahnpolizist war sehr verstört, als ich darauf hinwies, dass andere die Regel nicht einhalten, sogar animiert werden zu rauchen an bestimmten Punkten. Das wäre zum Beispiel ein Aspekt, um den ich mich wirklich schon sehr, sehr lange kümmere, auch insbesondere deshalb, weil mein Vater an einem Blasenkarzinom erkrankte, weil er starker Raucher war. Und ich bin wirklich kein militanter Aufklärer oder auch kein fanatischer Arzt, in keinster Weise, aber ich versuche immer an die Ursachen zu gehen. Und es ist ja so, dass das respiratorische Epithel, das Flimmerepithel und die endobronchiale Situation mit den ACE2-Rezeptoren, es ist ja alles klar, was da abläuft. Das ist ja ganz klar, wenn der Mucus, die mukozeliäre Clearance und der Flimmerbelag, wenn das alles gestört ist, sei es durch irritative Noxen von außen, das Tabakrauchen mit 5000 Fremdsubstanzen, mit 50 kanzerogenen Substanzen und dass dann der Gesundheitsminister in keinster Weise, der das sträflich vernachlässigt, dass Menschen eben ihre Gesundheit schädigen und dass das dann noch in Kauf genommen wird, das ist schon eine absurde, paranoide Situation. Und ich bin da auch gerne bereit, als Arzt mein ganzes Wissen, meine Erfahrung einzubringen.
Jetzt spreche ich nicht nur von den Rauchern, die natürlich von Haus aus ein hohes Risiko für sich selber tragen, gesundheitlicher Art, vollkommen richtig, sondern was mir noch am Herzen liegt, das ist die hohe Anzahl von Patienten, die wir in Deutschland haben. Das sind ja Millionen Patienten, die chronisch krank sind, die jahrzehntelang zum Teil Medikamente nehmen müssen. Schulmediziner sagen dann oft, sie sind gut auf Medikamente eingestellt. Und die gehören ja alle zu diesen Hochrisikopatienten, die letztlich besonders gefährdet sind, an einem Virus zu erkranken und eventuell auch zu versterben. Was können wir denn, beziehungsweise was können Sie diesen chronisch kranken Menschen denn empfehlen? Haben die eine Chance, nochmal aus diesem Hochrisikoprofil herauszukommen?
Durchaus. Wir haben ja eine große Anzahl zum Beispiel von Diabetikern, die den sogenannten Typ-2-Diabetes haben. Das heißt, man spricht ja heute vom Syndrom X oder Wohlstandssyndrom, vom metabolischen Syndrom. Und all diese Krankheiten, die auch durchaus als moderne Seuche betrachtet werden können, sind ja ernährungsbedingte Zivilisationskrankheiten. Sehen wir auch die Adipositas oder aber auch, Sie sprachen den Diabetes an, haben die koronare Herzerkrankung mit dem akuten Koronarsyndrom, mit der Folge eines Herzinfarktes, die Schlaganfallpatienten, die bösartigen Erkrankungen, die neoplastischen Erkrankungen. Das sind ja alles dramatische Dinge, wo Ärztegenerationen vor uns schon sich bemühten, eben Aufklärung zu betreiben, Prävention. Aber in unserem, Entschuldigung, sozial-marktwirtschaftlichen oder marktwirtschaftlichen System ist ja die Gesundheit eigentlich nicht einkalkuliert. Wir haben ja die Medizin zu einem Geschäftsmodell gemacht. Das heißt, wer ist denn eigentlich noch bereit, für die Gesundheit einzutreten? Wir sprechen immer von Gesundheitssystem, Gesundheitsminister, gesundheitlicher Bildung, von dieser aufgeklärten Gesellschaft im modernen 21. Jahrhundert. Aber diese Menschen, die tun mir regelrecht leid, weil Gesundheit ist ja ein Informationsproblem. Aber die meisten Menschen kommen nicht an die Informationen, wie sie zum Beispiel einer Adipositas oder einem Diabetes begegnen können. Es ist ja möglich, durch eine vitalstoffreiche Ernährung, durch eine vollwertige, naturbelassene Ernährung, den HbA1c-Wert, die Glukosehomöostase so zu verändern, nicht nur die Werte, sondern auch das Befinden des Patienten. Das ist ja hochinteressant. Es ist auch in der Sportmedizin alles schon dargestellt worden, auch in der Ernährungsmedizin. Die Dinge sind ja auch veröffentlicht worden, Studien, aber sie werden gelesen, sie werden aber nicht tatsächlich ins praktische Leben integriert und umgesetzt. Wir Ärzte sind da auch vielleicht mitverantwortlich, weil wir immer sagen, die Compliance stimmt nicht. Die Patienten wollen diese Lebensstiländerung nicht machen, aber sie wollen schon. Wir müssen uns nur wieder dem Patienten zuwenden. Ich glaube, die Telemedizin sollte nur ein Notfall bleiben, eine außergewöhnliche Situation.
Aber wie Sie sagen, es kommt auf die Compliance an. Viele Menschen haben die Informationen nicht, ne? Jetzt muss ich mich wirklich fragen, wir haben all diese Maximalkrise seit über einem Jahr jetzt laufen. Ja. Wir haben ein unglaubliches Volumen an Geld, was für Informationen ja auch ausgegeben wird von der Bundesregierung und vom Gesundheitsministerium. Ja, um zu informieren, ja, über Corona, über Impfungen, über Zahlen und so weiter. Wo bleibt hier eine ausgleichende Gerechtigkeit, sage ich jetzt mal? Und warum wird so wenig investiert in diese Themen, in Immunstärkung, in Informationen für die Bevölkerung, wie sie sich gesund ernähren können, vielleicht auch die Ausgabe von hochwertigen Lebensmitteln zu günstigen Preisen. Denn nicht jeder kann sich ja diese teure Biokost auch leisten, ja?
Ja, bei uns im Bruckerhaus sprechen wir immer davon, dass die Menschen unverpackte, lose Ware kaufen sollten, saisonal und regional und vollwertig. Und wir haben Berechnungen angestellt, dass die Naturkost sogar günstiger ist als die Fabriknahrung. Das klingt jetzt erstmal unverständlich, aber wenn Sie jetzt rote Beete, Mohrrüben, Vollgetreide, Vollkornbrot oder aber eine gute Butter und einen guten Rahm holen von einer ökologisch wirtschaftenden Sennerei, dann, und Sie achten wirklich auf die Qualität der Lebensmittel, dann ist es möglich, in einem Hofladen oder in einem gut sortierten Naturkostladen auch biologische Waren einzukaufen. Das müsste auch möglich sein für eine fünfköpfige Familie, auch für Menschen, die eben vielleicht nicht das Privileg haben, einen akademischen Beruf auszuüben. Aber mein Gefühl ist, das war das, was mein Lehrer Max Otto Brucker immer wieder betonte, die Manipulation durch die Massenmedien und die Werbung ist so aggressiv und so wirklich konditionierend, dass die Menschen nicht in der Lage sind, zu unterscheiden zwischen Lebensmitteln und Nahrungsmitteln. Und wir Ärzte werden ja auch an der Universität nur in symptomatischer Linderungsbehandlung ausgebildet. Wir lernen ja im Grunde gar nicht, uns mal eine Sprechstunde mit dem kranken Menschen zusammenzusetzen und ihm die Zusammenhänge zu erklären. Ich muss auch, wir müssen auch darauf hinweisen, dass es berufspolitisch auch nicht erwünscht ist. Sie wissen, wenn wir die Gebührenordnung der Ärzte anschauen, dass primärpräventive Maßnahmen in keinster Weise regelrecht oder regulär oder ehrlich vergütet werden. Deswegen arbeite ich ja auch nicht als Vertragsarzt. Das ist die einzige Möglichkeit für mich, diesen Beruf noch ethisch einwandfrei auszuüben. Mir tun auch Kollegen leid, die zwischen Ethik und Profit immer wieder gegängelt werden. Da bin ich zum Glück auch noch in der Lage, ganz frei zu arbeiten. Das soll aber jetzt nicht elitär klingen, sondern ich möchte jedem Kollegen, jeder Kollegin, die jetzt am Bildschirm sind, möchte ich Ihnen auch dazu Mut machen, den Arztberuf wieder frei auszuüben, damit wir Ärzte wieder unsere Arbeit nach der Berufsordnung leisten können, nämlich auf die Gefahren, die Bedrohung der Gesundheit hinzuweisen. Das wird ja leider von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung doch nicht durchgeführt. Die Primärprävention, die leidet sehr.
Reden wir nochmal über die Menschen, die uns jetzt zuschauen, die jetzt keine Ärzte sind. Ja, das war jetzt auch so sehr an die Ärzte gerichtet, ist auch sehr, sehr wichtig, was Sie sagen. Sehe ich auch unbedingt notwendig, dass hier ein Umdenken stattfinden muss und sich Ärzte auch wieder auf die Heilung konzentrieren dürfen von Menschen. Den Arztberuf als Heilkundiger zu betreiben, und dazu gehört mit Sicherheit auch das ganze Wesen eines Menschen zu erfassen und alle Dimensionen mit einzubeziehen in eine Behandlung. Aber wenn wir jetzt von den Menschen sprechen, die möglicherweise wirklich zu Hause jeden Abend die Tagesschau sehen, die einfach ein bestimmtes Alter erreicht haben, die möglicherweise eine oder zwei Vorerkrankungen haben. Was, Herr Biermanns, sagen Sie so einem Menschen jetzt in dieser Situation, um sein Immunsystem aufzubauen? Die Ernährung, okay, das hatten wir gerade, aber was kann er noch tun? Was kann er selbst jetzt sofort tun?
Ja, das ist eine ganz entscheidende Frage. Die Situation ist jene, dass wirklich Menschen aus Langeweile oder Erschöpfung abends die Televisionsapparate, die Fernsehapparate sind ja jetzt schon ein Home-Cinema. Also ich gehe abends mit meinem Hund oder auch gehe durch die Straßen und sehe das flackernde Licht aus den Wohnzimmern und merke ja, wie diese Massenmanipulation funktioniert. Die Menschen sind in einer Angststarre, werden jetzt durch die schnell und massenhaften Tests noch zu Hypochondern erzogen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn der Patient, der individuelle Patient zu mir kommt, dass ich zunächst mal versuche zu verstehen, wie es ihm geht. Ich frage also tatsächlich, weshalb kommen Sie zu mir? Was haben Sie für Beschwerden? Wir Ärzte sind ja gar nicht mehr gewohnt, das komplette Beschwerdebild anamnestisch aufzunehmen. Wir unterbrechen ja den Patienten schon nach 10, 20 Sekunden, wenn er schildern möchte, warum er kommt. Also das Erste, glaube ich, ist, dass die Menschen überhaupt erstmal zur Besinnung kommen. Ich spreche immer davon, der Mensch soll zu sich kommen. Das muss keine Meditationshaltung sein, das muss keine da braucht man kein Equipment zu und keine besondere Methode, sondern jeder sollte sich fragen, wo er im Leben steht, was sein Lebenswunsch ist, sein Ziel, die Sinnhaftigkeit des Lebens mal erfragen und auch vielleicht schauen, wo er herkommt. Hat er noch ein schöpfungsgerechtes Bild in sich? Wie steht er zur Schöpfung? Wie steht er überhaupt zu der Kreatur, die Pflanzen, die Tiere, seine Mitwelt? Wir sprechen immer von Umweltverschmutzung. Wir machen jetzt die größten Umweltskandal mit den Testsets und mit den Masken. Es gibt Parteien, die nennen sich ökologisch und das finde ich sehr schade. Sie achten gar nicht darauf, wie jetzt im Moment massenhaft Müll produziert wird, Sondermüll. Und ich finde es so wichtig, dass wir darüber hinaus wachsen, nicht nur Expositions- und Dispositionsprophylaxe, sondern wirklich den Menschen an die Hand geben. Und da fragten Sie nun konkret, ja, was tun Sie denn da? Ich empfehle zum Beispiel Kneippsche Maßnahmen, Waschungen, Bürstungen, Wassertreten, Güsse. Ich empfehle einmal in der Woche die finnische Sauna zu besuchen. Dann, das geht jetzt nicht, weil die öffentlichen Saunen geschlossen sind. Und es gibt Menschen leider, die sich keine Heimsauna leisten können. Ich verstehe die ganzen sozialen Verwerfungen. Aber diese Menschen können wenigstens mit ihren Kindern nach draußen gehen. Und sie sollten sich das auch nicht verbieten lassen, weil es gibt kein Verbot zu atmen. Wir Menschen sind eben Säuger und wir haben eine Lunge und wir sind keine Wasserwesen mehr. Wir sind evolutionär Landwesen. Und da kann niemand, keine Instanz kann mir verbieten, zu atmen und in die Natur zu gehen. Und das, ich fordere die Menschen dazu auf, wieder in die Natur zu gehen, ohne Angst vor Ansteckung. Und das ist eigentlich das Entscheidende, dass der Mensch wieder Mut fasst, sein Leben in die Hand zu nehmen und sich nicht sozusagen enteignen zu lassen. Ich wollte einen Vortrag halten, das ist mir leider untersagt worden, mit dem Titel »Meine Gesundheit gehört mir«. Und da geht es nämlich darum, Autonomie wieder zurückzugewinnen. Der Professor Ture von Uexküll sagte immer, Krankheit ist Autonomieverlust. Und wir fragen uns jetzt, was ist Gesundheit? Für mich ist Gesundheit auf der leiblichen Ebene Freiheit von Schmerz, auf der seelischen Ebene ein inneres Gefühl von Heiterkeit und Lebensfreude und Bejahung des Lebens und auf der geistigen Ebene die Verbindung mit der Wahrheit. Wobei das Wort Wahrheit ist ein sehr hohes Wort. Ich beanspruche das nicht für mich. Ich bin aber immer von meiner Grundessenz des Lebens ein Sucher gewesen und werde auch weiter mit meinen Kolleginnen und Kollegen hier im Haus dafür streiten und arbeiten, dass alle Menschen aufgeklärt werden. Nicht nur die Intellektuellen, sondern auch die Menschen, die vielleicht nicht diese Bildungschancen haben. Und da gibt es auch gute Literatur, die leider auf dem Index steht, aber ich hoffe, die Ärzte für Aufklärung, da mache ich auch ein Plädoyer an Sie, werden auch immer wieder Menschen einladen, die den Mut haben, den Mund aufzutun. Denn die Politiker in Berlin tun es ja auch.
Den Mund aufmachen, meinen Sie?
Ja, den Mund aufmachen. Und ich habe fast schon das Gefühl, weil sie so ein trostloses Leben in Berlin haben, das heißt morgens mit der gepanzerten Staatskarosse hinfahren, dann 20 Stunden Konferenzen halten und in dem Gebäude sein, dann wieder abends mit zwei Bodyguards nach Hause fahren, ist auch nicht so ein erquickliches Leben, das sie zurzeit führen. Und ich habe fast schon das Gefühl, dass sie quasi nicht mehr in der Lage sind einzuschätzen, wie wir Menschen leben und was auch unser Wunsch ist, wie wir leben möchten. Und ich hoffe aber noch auf die Intelligenz einzelner Entscheidungsträger. Das wird ja jetzt schon angedeutet, der sogenannte Strategiewechsel. Ich hoffe, es ist nicht nur der Strategiewechsel vor der Wahl, sondern ein Strategiewechsel, der uns wieder in die Situation versetzt, würdevoll zu leben.
Sie haben so viele schöne Sachen angesprochen. Die Würde, dann dieses Danke. natürliche Leben auch, zurück zur Natur, heißt es ja auch oft, ne? Was bedeutet das eigentlich, die Natur draußen und dadurch auch in Kontakt zu kommen mit unserer eigenen Natur? So sehe ich das zumindest für mich. Und das ist ja auch ein Stück weit entkoppelt durch die ganzen Prozesse, in denen wir stecken. Durch die beruflichen Bedingungen, ne, sind wir ja weitgehend davon abgeschnitten, einfach mal in die Natur gehen zu können. Also ich kann das. Ich habe mein Leben so eingerichtet, weil es mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, so zu leben. Aber viele Menschen haben die Möglichkeiten gar nicht so sehr. Ne?
Das stimmt.
Was würden Sie jetzt sagen? Sie haben gesagt, Meditation braucht es nicht unbedingt. Ich persönlich finde so eine Ausrichtung am Tag, also einen Moment am Tag zumindest zu haben, wo wir uns mit uns ganz eng verbinden und uns ausrichten auf etwas, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das könnte auch helfen, den Menschen, die jetzt in diesen Büros sitzen oder zur Arbeit fahren und nur in der U-Bahn sind und so weiter, in diesen ganzen Prozessen stecken.
Ja, da stimme ich Ihnen voll zu, Frau Leibold, diese permanente nach außen, das nach außen richten, diese fast schon ängstliche, das Verhalten immer zu überprüfen, was ist außen. Das heißt, diese innere Sammlung, die man früher auch Gebet oder Kontemplation nannte, wir dürfen es auch Meditation nennen, die ist ja auch in der westlichen Welt abhanden gekommen. Wir haben im Moment die Situation, dass Kultur gar nicht leben darf. Das sind Künstler, das sind Musiker, das sind Menschen, die eben auch poetisch und philosophisch denken und reden. Das ist natürlich jetzt im Moment ein stark reduziertes Leben, wo die Menschen über Massenmedien quasi Informationen erhalten, sehr einseitige Informationen. Und bedarf es auch wieder mutiger Menschen, die auch mal zum Beispiel, ich besitze kein Handy. Viele sagen, du kannst die Digitalisierung nicht aufhalten. Jetzt benutzen wir jetzt zu unserer Videoschalte diese digitale Welt. Und ich bin auch kein Feind dieser Welt. Wir können sie ja sinnvoll einsetzen. Und das machen wir ja auch in dem Team, dass wir auch unsere Online-Tagung Ende März jetzt quasi anbieten auf digitalem Wege, weil man uns ja auch die andere Möglichkeit genommen hat. Und wir wollen ja auch keine Gesetzesbrecher sein. Ich möchte mich ja auch an gewisse Maßnahmen und auch Empfehlungen halten. Das bietet ja auch unser ärztliches Verständnis, dass ich da Respekt habe vor den Dingen. Aber Hinwendung nach innen ist im Grunde nicht das, was unsere Gesellschaft kennt und was auch hier gewünscht ist.
Erstens mal das, die Hinwendung nach innen. Und das, was uns jetzt halt auch schmerzlich genommen wird, ist ja der Kontakt zueinander. Und was Sie gerade auch angesprochen haben, die digitale Welt, ne, die jetzt im Grunde diese analoge Welt ersetzt, immer mehr und immer mehr. Die Seminare, die jetzt auch in Videoform stattfinden, auf Online-Plattformen. Auch wir sprechen jetzt so miteinander. Gut, das ist noch vertretbar in meinen Augen. Aber wir kommen ja als Menschen auch gar nicht mehr miteinander in Kontakt. Und dieser Trend wird sich fortsetzen. Wie können wir persönlich jetzt in dieser Zwangslage versuchen, ich sage jetzt mal, das Gute, Wahre und Echte in uns selbst zu entwickeln, zu entdecken und an die Oberfläche wiederzuholen?
Tja, das ist fast schon so eine schwere und große Frage, Frau Leibold, dass ich nur in meiner eigenen Bescheidenheit sagen kann, das Leben wagen, sich auf das Leben einlassen, sich mit Menschen umgeben, die mir gut tun, die mir zumindest nicht schaden wollen. Wir dürfen aber auch nicht misstrauisch nach außen schauen auf die anderen, sondern auch die verstehen eben, die jetzt in Angst leben und die in Panik sind und die wirklich annehmen, dass diese Hygienemaßnahmen oder das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, einer Bedeckung, dass die Impfung, das wird ja auch immer so suggeriert, jetzt ist Licht am Ende des Tunnels und wir können sozusagen die Kurve absenken. Ich möchte noch, das liegt mir so am Herzen, darauf hinweisen, dass viele Begriffe, die wir noch im vorklinischen Semester studiert haben, die medizinische Terminologie wird völlig missbraucht. Es wird von 7 Tagesinzidenzen gesprochen pro 100.000 Getesteter. Wissen Sie, ich lernte noch, dass Inzidenz die Neuerkrankungsrate ist. Aber ja, hier muss man ja von einer Testrate sprechen. Auch die Frage der Letalität. Und das sind so viele Dinge, die da falsch laufen und auch fehlinterpretiert werden. Das tut mir schon leid. Man spricht von Fällen und man meint damit natürlich keine Viruskrankheiten oder Viruskranken, sondern man spricht, hier muss man doch von den Testpositiven sprechen. Und ein Testpositiver ist natürlich kein Fall im medizinischen Sinne. Und das wird ja alles im Grunde falsch. Die Begriffe werden falsch verwendet. Die Menschen verstehen diese Begriffe nicht mehr. Ich habe jetzt kürzlich jemanden gefragt, ob er weiß, wie die Vektorimpfstoffe funktionieren oder die mRNA-Impfstoffe. Die Menschen haben keine Ahnung, wie das funktioniert und werden im Grunde auch in dieser Unwissenheit gehalten. Und das finde ich schon sehr sträflich.
Ja, da sprechen Sie mir aus der Seele, muss ich ganz klar sagen. Also gerade die Begrifflichkeiten, ich kann die Medienberichterstattung kaum noch verfolgen, weil ich die Unwahrheit so schlecht ertrage, die da wiedergespiegelt wird. Also in den Begrifflichkeiten der Inzidenz und auch der Fälle, genau das, was Sie, diese Beispiele, die Sie genannt haben. Es ist unvorstellbar für mich, für meine Ohren, es tut mir regelrecht weh, das zu hören, weil ich genau weiß, die meisten Menschen können es eben nicht auseinanderhalten und können es nicht auf den medizinischen Ursprung hin zurückführen. Wir können das und es ist für mich immer wieder auch erstaunlich, dass die Ärzte dazu schweigen, dass Wissenschaftler dazu schweigen, dass sie von Inzidenzen sich etwas erzählen lassen oder von Fällen, die neu aufgetreten sind. Und auch das Robert-Koch-Institut, ein wissenschaftlich arbeitendes Institut, Fälle auf seiner Seite meldet, wohlgemerkt aber mit der Randnotiz, dass es sich bei den Fällen nur um getestete Personen handelt. Also sie versuchen es noch zu deklarieren, aber es hat keinerlei Wirkung. Es erzielt keine Wirkung. Das ist wirklich erstaunlich, ne? Herr Biermanns, jetzt sind Sie ja Arzt und damit kommen Sie eigentlich auch als Patient für eine Impfung in Frage. Wie werden Sie selbst persönlich mit dem Thema Impfung umgehen?
Ja, das ist auch eine schwierige Frage. Ich persönlich hoffe, dass der Europarat hat auch so gesprochen, dass es ja auch Antidiskriminierungsgesetze gibt und dass hoffentlich niemand diskriminiert wird, der sich jetzt nicht für eine Impfung entscheidet, sondern der nicht aus Angst oder einfach aus Ablehnung, sondern aus meinem Wissen heraus um die Krankheitsursachen und um die Möglichkeit der Prävention kann ich mich zurzeit gar nicht für diese Impfung entscheiden, weil das Teleskopieren dieser ganzen Phasen, die ja ein Impfstoff durchlaufen muss, das schreibt ja auch Clemens Ari sehr gut, beschreibt er ja die Situation, dass Langzeitschäden gar nicht absehbar sind und nicht dokumentiert sind. Jetzt werden Fertilitätsstudien gemacht, es werden Tierversuche nachgeholt, es wird versucht, im Grunde jetzt im Nachgang quasi bestimmte Phasen zu durchlaufen, während schon massenhaft, millionenhaft geimpft wird. Und ich kann ein aktuelles Beispiel nennen. In Rheinland-Pfalz wurden 30 junge athletische Polizeibeamte mit dem AstraZeneca-Impfstoff geimpft und waren am Tag danach nicht in der Lage zu arbeiten. Sie waren arbeitsunfähig, sie wurden krankgeschrieben. Früher hätte man das eine über das gewöhnliche Maß hinausgehende Impfreaktion genannt. Heute sagt man, das ist doch wunderbar, dass sie so reagieren. Das zeigt doch, wie toll ihre Antikörper sich bilden. Das ist natürlich so naiv, das zu glauben. Denn wenn man das Immunsystem näher studiert, und das durften wir ja auch tun als Ärzte, dann stellt man ja fest, dass es mindestens so komplex ist wie das Nervensystem und dass es eine angeborene, unspezifische Immunität gibt und dann die erworbene oder adaptive, spezifische Immunität. Und diese Impfstoffe basieren natürlich einmal auf der Nanotechnologie. Wenn wir den mRNA-Impfstoff nehmen, der ist ja in Liposomen, in Nanopartikel eingepackt. Und der Vektorimpfstoff wird dann sozusagen über Adenoviren von Schimpansen transportiert. Das ist schon wissenschaftliches Neuland. Man behauptet zwar in der Gentherapie bei Krebs, gibt es schon Informationen und auch Erfahrungen oder auch bei der Impfstoffentwicklung. Aber Ich persönlich werde mich nicht impfen lassen, auch aus Gründen, die aber jetzt sehr privat sind, weil wir in der eigenen Familie auch einen Todesfall haben nach Impfung. Aber ich muss jetzt für alle Zuschauer das sagen, das war keine Covid-19 oder Corona-Impfung, sondern es handelte sich damals um eine Sechsfachimpfung für ein Kleinkind. Und ich habe mich dann schon über Jahre hinweg mit der Impffrage befasst, auch mit Herrn Gerhard Buchwald, den ich in Bad Steben besuchte, die mit einem impfgeschädigten Kind leben. Und was ich sehr schade und auch zynisch finde, ist, dass bei der ganzen Diskussion niemals darauf hingewiesen wird oder zu wenig für mein Empfinden, dass das Impfen auch Risiken birgt. Und wenn man dann leider nur in englischer Sprache dann, ich bin des Englischen mächtig, aber wenn man dann bittet darum, als Arzt, der ja praktisch tätig ist, einen Beipackzettel zu bekommen von den jetzt verimpften Impfstoffen, und es wird mir schwer gemacht, an diese Informationen zu kommen, frage ich mich, warum nicht klar kommuniziert wird. Warum werden eigentlich nicht die unerwünschten Wirkungen und warum werden nicht die Studien einfach veröffentlicht? Wir leben doch in einer sehr transparenten Informationsgesellschaft. Es müsste doch möglich sein, diese Dinge auch zu wissen, was eine transverse Myelitis ist, was eine Facialisparese ist, was das alles bedeutet. Auch diese Anaphylaxien, die man ja beobachtet hat nach Impfung. Das heißt ja jetzt nicht, dass hier die zelluläre Immunantwort angesprochen wird. Das ist einfach ein Angriff auf unser uraltes, angeborenes Immunsystem. Und wir können dieses Immunsystem nutzen. Das wird aber nicht vermittelt. Das wäre die wichtige Aufgabe von uns Ärzten, aber auch von den verantwortlichen Politikern, zu informieren darüber, welche Möglichkeiten wir haben, unser Immunsystem zu stärken. Für mich ist also die Impfung keine Prävention, aber das müsste man einfach vielleicht auch noch mal in einer ruhigen Diskussion dann auseinanderpflücken. Das ist jetzt, glaube ich, in diesem Rahmen sehr schwer, in der Kürze das darzustellen.
Aber das haben Sie doch relativ umfassend jetzt schon mal geschildert, Ihre Einschätzung.
Danke, dass Sie mir auch die Zeit geben, das zu erklären.
Ja, natürlich, gerne. Wir profitieren alle von Einschätzungen wie Ihren. Ja, aus fundiertem Mund hört man gerne auch eine Sichtweise dazu. Und wenn Sie dazu Auskunft geben, auch Ihre persönliche Sicht dazu schildern, ist es äußerst wertvoll für uns. Gerade weil, wie Sie richtig sagen, natürlich auch die, sagen wir mal, Informationen zu den Nebenwirkungen dieser Impfungen doch relativ kurz gehalten werden, ja, in der Öffentlichkeit. Und das ist natürlich etwas, wo wir wirklich sagen müssen, wir haben einen wenig getesteten Impfstoff. Sie haben von dieser Teleskopierung gesprochen. Das heißt im Grunde, Phasen der Testung werden verkürzt, wie ein Teleskop, was man ausfahren oder zusammenfahren kann. Ne? Die Phasen sind verkürzt worden, die Testphasen. Und der Stoff ist schon da. Er wird schon verimpft millionenfach. Wir haben auch Reaktionen gehört, also von Menschen, die wirklich mit schweren Nebenwirkungen reagiert haben. Nicht alle haben nur ein gutes Immunsystem gehabt, glaube ich, sondern da sind auch andere Dinge passiert. Die werden zum Teil ja auch untersucht. Aber hier, glaube ich, braucht es wirklich noch viel, viel mehr Informationen und aus meiner Sicht auch vom Gefühl her eine größere Zurückhaltung im Umgang mit diesen Impfstoffen. Ja, und ich würde auch viel mehr setzen auf alternative Konzepte, ganzheitliche Methoden, die Menschen immunologisch stark zu machen im Kampf gegen Viren aller Art, muss man dazu sagen.
Genau. Wir haben ja humanpathogene Viren, das ist nicht zu leugnen. Und es gibt ein ganzes Gewimmel von Mikroorganismen und Lebensformen oder eingepackten Genomen. Viren sind ja im Grunde keine Lebewesen, sondern, wenn Sie so wollen, ein Knäuel von RNA oder DNA, das noch vielleicht in eine Zucker- oder Lipidhülle verpackt wird. Und wer sich mit der Virusevolution befasst, der weiß ja auch, dass Viren wirklich Lebensformen sind, die es mindestens so lange gibt wie den Menschen. Wenn sie dann angewiesen sind auf ein warmblütiges Wesen, auf Zellen und nutzen den Syntheseapparat unserer Zellen. Ja, es ist schade. Es wird einfach nur einseitig berichtet über die Todesfälle und über die schweren klinischen Verläufe. Das finde ich auch sehr schade. Ich habe das auch angeprangert, dass auch unbekleidete Menschen, die an einem Intensivbeatmungsplatz liegen, gefilmt werden von öffentlich-rechtlichen Kamerateams. Da ist dann erklärt worden, man hat nachträglich, als der Mensch überlebt hat und gesund wurde, ihn um Erlaubnis gebeten, das zu zeigen. Aber in dem Moment, wo man einen intubierten oder komatösen Patienten filmt, bin ich nicht sicher, ob um Erlaubnis gebeten wird, dann bei den Angehörigen. Und ich bitte auch die Medien, die Würde da zu bewahren und auch das Recht auf sein eigenes Bild zu beachten.
Solche Bilder habe ich jetzt persönlich nicht gesehen, aber ich halte es natürlich für denkbar, was Sie sagen. Klar, ja.
Ja, es gab sehr unschöne Bilder von Intensivstationen, wo unbekleidete adipöse Leiber gezeigt wurden und wie sie dann umgebettet wurden. Und ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel, es ist ja nur ein Beispiel, ich weiß, dass viele meine Gedanken für assoziativ halten und Fantasterei, aber wenn ich auf der Autobahn Zeuge eines Unfalls werde und fotografiere, ich besitze ja kein Handy, aber es gibt Menschen, die nennt man dann Gaffer, ich finde auch das Wort falsch, die haben dann Angst und machen vielleicht ein Foto. Und dann müssen sie hohe Geldbußen zahlen für solche Bilder. Und die Kamerateams gehen dann in die Intensivstationen und filmen. Die Frage ist, ist das Aufklärung, ist das Information? Oder verfolgt man mit diesen Bildern, die ja wirklich für uns Ärzte schon wirklich emotional aufreibend sind, geschweige denn für einen Menschen, der nicht Medizin studieren durfte, was beabsichtigt man mit diesen Bildern?
Ja, die Macht der Bilder, ne? Die Macht der Bilder, die Macht der Worte, ne, kann man dazu nur sagen. Da werden natürlich auch Wirkungen erzielt, ist vollkommen verständlich. Genau. Ja.
Ja.
Herr Biermanns, wir hatten einige Punkte, die wir ansprechen konnten. Das ist ein riesiges Thema. Sie sind da auch sehr ganzheitlich drin in Ihren Antworten. Ja? Wir haben das sehr umfassend in der Kürze der Zeit versucht zu machen mit Ihren Antworten. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für heute.
Bitte. Ich danke auch Ihnen für das Angebot zu sprechen, für das Interview und wünsche Ihnen bei der Aufklärung weiterhin ganz viel Erfolg und ja, hoffe für uns alle, dass wir unsere Freiheit zurückerhalten werden. Das wünschen sich ja ganz viele Menschen, trauen sich aber nicht, das öffentlich zu sagen. Und ich wünsche auch den Entscheidungsträgern und Verantwortlichen in Berlin wirklich eine Besonnenheit und ein kluges Entscheidungsvermögen und nicht nur, wie es jetzt durch Skandale wieder rauskam, eine Tendenz, sich zu bereichern in der Krise. Das ist natürlich schon sehr erschreckend, dass der Materialismus so vorherrscht in unserer Gesellschaft. Und wie ich aus dem Interview jetzt vernehme, sind Sie ja, die Ärzte für Aufklärung, sehr mutig und bereit, auch da eine Gegenstimme zu erheben.
Ja, wir tun, was wir können. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke. Ja, okay. Vielen Dank auch, Frau Leibold. Danke sehr.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Ja, liebe Zuschauer. Das war Dr. Jürgen Biermanns vom Bruckerhaus in Lahnstein zum Thema Immunsystem, ganzheitliche Aspekte. Wie gehen wir um mit dieser Situation, die wir alle kennen, die wir alle haben? Ich hoffe, es war interessant für Sie. Bitte bleiben Sie dran an uns, an den Ärzten für Aufklärung. Empfehlen Sie uns weiter, schalten Sie uns ein und bis bald. Ich freue mich. Tschüss.